Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Moritz Tremmel und Michael Knödel. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Der Anlass ist weniger erfreulich. Es geht nämlich um die versuchte heimliche Videoüberwachung des Wohnprojekts in der Schellingstraße 6. Wie habt ihr davon erfahren? Wie kam das Stein ins Rollen?
Ja, es ging über mehrere Umwege. Es gab den Nachbarn, der betroffen ist, der gefragt wurde, ob er die Kameras aufhängen könnte auf seinem Grundstück oder in seiner Wohnung. Und der fand das alles recht seltsam und musste das scheinbar irgendwie verarbeiten, hat es weitererzählt und in seiner Kita. Und dann ging es den Weg über mehrere Leute ins Projekt. Und das ist eigentlich schon der Weg, wie es zu uns kam. Und also ich persönlich arbeite im Büro in der Schellingstraße. Ich wohne da gar nicht, aber bin deshalb betroffen fürs Vierhäuser-Projekt. Und Moritz wohnt dort und wir haben uns dann mal zusammengesetzt und beraten, was wir damit machen könnten.
Ja, wie lief das ab? Wie habt ihr denn reagiert?
Erstmal war es natürlich nur das Gerücht und dann wollten wir halt wissen, was ist da dran. Und haben uns dann auch mit dem Nachbarn getroffen und haben mit dem darüber geredet. Der war auch sehr nett, sehr offen und auch ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das muss an die Öffentlichkeit. Irgendwie in der Schellingstraße gehen sehr viele Menschen ein und aus, die müssen davon erfahren. Also wir haben ja viel unterschiedliche Infrastruktur, Veranstaltungen, BüromitarbeiterInnen, alles Mögliche. Und dann eben die Bewohner, 110 Bewohner, die in der Schellingstraße in den drei Häusern alleine wohnen, denen ihre ganzen Freunde und so weiter, da gehen halt hunderte Leute ein und aus und die sind ja alle betroffen da davon. Und die müssen das wissen und natürlich ist es ein Skandal, dass die Tübinger Polizei ein Wohnprojekt, also ein Wohnhaus mit ein paar Büros drin und so weiter und so fort, komplett überwachen will und eben auch diese Masse an Menschen überwachen will, die da ein- und ausgehen. Und das muss natürlich genauso an die Öffentlichkeit. Und dann haben wir einen Brief geschrieben, uns mit Journalisten getroffen und so kam das dann in die Öffentlichkeit.
Kam im Schwäbischen Tagblatt, noch im Reutlinger Generalanzeiger, wo noch überall, wer war noch alles?
Also die beiden Zeitungen und jetzt heute hier noch und vielleicht passiert ja auch noch mehr. Aber das für so die lokale Presselandschaft ist jetzt erstmal sehr, sehr gut abgedeckt dadurch auf jeden Fall.
Was gab es da für Resonanzen jetzt auf den Artikel? Was habt ihr jetzt seither mitbekommen?
Also bei uns so ein bisschen Entsetzen, was die Leute im Projekt betrifft. Es haben gar nicht so viele mitbekommen, habe ich das Gefühl. Viele sind im Sommerurlaub jetzt weg oder sind auf irgendwelchen Freizeiten und so ein bisschen im Sommerschlafmodus. So viel war es gar nicht bei uns bisher.
Also bei uns, ich wurde dann am nächsten Tag nach dem Artikel auch erstmal rausgeklingelt und so, krass. Und Leute aus anderen Wohnprojekten waren da und haben gemeint, krass, was bei euch passiert ist und lass da mal drüber reden und erzähl mal nochmal. Und also so bei mir war das Feedback schon echt groß und die meisten waren halt schockiert und ja, haben auch gesagt, super, dass ihr das gemacht habt, gut, dass das jetzt in der Öffentlichkeit ist, aber krass, was da passiert und krass, was die Polizei da auch macht einfach.
In welchen Kreisen, wie habt ihr das intern quasi das Vorgehen dann abgestimmt? Wie lief das? War das dann schon eine Kleingruppe? Habt ihr alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Schelling auch informiert gehabt, schon vorher über den Versuch?
Also es gab halt so ein kleines Team, das sich primär darum gekümmert hat, das auch den Text geschrieben hat. Aber wir haben ja basisdemokratische Strukturen, das heißt, das muss auch immer alles durch Plenars durch und das ist auch passiert, also in den verschiedenen Projekten wurde das diskutiert und dann halt gemeinsam veröffentlicht.
Als ihr euch mit dem Nachbarn getroffen habt, wie war das, wie hat der das beschrieben, quasi diesen Versuch, da die Kamera anzubringen?
Für den war das auch so eine kleine Kriminalstory quasi oder so, wie man das sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Der war natürlich auch erstmal baff und überrumpelt. Wurde auch so oder hat sich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Die Polizei hat ihn auch gefragt, ob er vorbestraft sei. Und dann habe ich gemeint, so, nee, eigentlich nicht. Und dann haben sie gemeint, ja, wissen wir auch schon, dass er nicht vorbestraft ist. Und haben da halt auch so ein bisschen Druck versucht aufzubauen und halt so ihn, ja, eben dafür, um ihn dafür zu gewinnen, irgendwie, dass er da halt mitmacht. Und ja, für ihn war es dann natürlich erstmal krass. Er hat dann auch Nein gesagt und hat halt auch gemeint, also es steht auch in der Zeitung, dass er halt seinen Nachbarinnen, also sprich uns, hätte halt auch nie wieder in die Augen schauen können, einfach weil das ja, halt einfach eine krasse Geschichte ist, wenn man seinen Nachbarn überwacht, mit denen man, die man ja auch tagtäglich sieht und mit denen man irgendwie auch einen Umgang hat. Genau. Und die Polizei hat ihn wohl auch gezielt ausgesucht oder also das Haus gezielt ausgesucht, weil die relativ neu da wohnen und es da halt auch noch nicht so viel Kontakt gab. Und ja, da haben sie halt gezielt geguckt, wen sie nehmen und nicht. Andere Nachbarn haben sie nicht gefragt, mit denen wir viel mehr Kontakt hatten schon. Die waren auch total verärgert und haben gemeint, ja, wenn die uns gefragt hätten, wir hätten es euch sowieso sofort gesagt. Und wenn ihr noch jemand braucht, der öffentlich sagt, dass das gar nicht geht, dann sagt einfach Bescheid. Und waren auch, haben sich auch geärgert und haben sich auch echauffiert darüber.
Aber man weiß auch nicht, ob sie noch andere Nachbarn angesprochen haben, wo sie womöglich Erfolg hatten.
Also es gibt wohl noch einen anderen, bei dem das nicht geklappt hat, also bei einer Firma. Aber sonst weiß man noch nichts. Also wir sind noch ein bisschen rumgegangen, haben Nachbarn gefragt, aber da kam jetzt nichts weiter bei raus.
Welche Begründung haben die bei dem Nachbarn angegeben oder haben sie ihm womöglich irgendwas geboten?
Also sie hätten schon so einen kleinen finanziellen Ausgleich geboten, also hat er erzählt, wusste jetzt auch nicht, wie viel das gewesen wäre, aber klang eher so, als ob es sich jetzt nicht gelohnt hätte finanziell. Abgesehen davon, dass man es natürlich eh nicht macht, seinen Nachbarn zu überwachen. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen.
Es ging um die Fürststraße, um die brennenden Autos in der Fürststraße. Ja. Also das war der Aufhänger, das haben sie ihm dann schon gesagt. Es war ja auch 3-4 Tage danach, nachdem das passiert ist. Und ja.
Das ist also dann eine kriminalpolizeiliche Ermittlung.
Genau.
Ein Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang. Wollten die Videoüberwachung machen, die ja dann aber auch von dem Richter hat angeordnet werden müssen, oder? Oder wie sieht das aus?
Da hält sich ja die Staatsanwaltschaft, die das anordnen muss, bisher bedeckt. Als Begründung halt, dass es ein laufendes Verfahren ist. Verdeckte Ermittlung, dann geben sie erstmal keine Auskunft. Es wäre spannend dann zu wissen, wann sie denn eine Auskunft geben, wenn denn überhaupt, also sie entziehen sich dem sozusagen, ja.
Genau, wir kennen ja auch nur die Begründung, die sie dem Nachbar gegenüber geäußert haben, was jetzt die juristische Begründung dafür ist und auf welcher Rechtsgrundlage und so weiter und so fort. Und wie sie das argumentiert haben und wer das wie unterschrieben hat, das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Und dazu äußern sie sich halt auch nicht mit dem Argument laufende Ermittlungen. Man kann dazu aber auch einfach nochmal ganz klar sagen, dass das eigentlich egal, welche Begründung, ist es krass, so viele Menschen zu überwachen, so nach dem Motto, irgendwo ist irgendwas passiert und jetzt überwachen wir halt so die üblichen Verdächtigen. So, da gibt es linke Wohnprojekte, das wird schon irgendwas da damit zu tun haben und die überwachen wir jetzt einfach mal alle, die da ein- und ausgehen, die da wohnen und so weiter und so fort. Und das schockiert einen schon ein bisschen, also so, dass sie einfach so krass irgendwie das anwenden.
Ja, auch, dass sie so in die zwischenmenschlichen Strukturen eingreifen. Also dieser Nachbar, der ist Mitte 20, der wird einfach, da hat man nicht so ein Standing wie mit 50, dass man sagt, ach ja, das mache ich jetzt einfach nicht und das wird schon passen. Da weiß nicht, was der für Ängste hat jetzt, was dann noch im Hintergrund sein könnte eventuell für ihn, wenn sie ihn dann schon so ansprechen, dass sie ihn schon so abgecheckt haben mit von wegen Vorstrafen und so weiter. Das ist schon...
Alle auf einer schwarzen Liste jetzt?
Das ist schon heftig.
Was macht das mit euch? Was bewirkt das auch in solchen Strukturen?
Ja, also ich stand jetzt auch im Tagblatt. Ich habe eine DDR-Vergangenheit und hatte auch mit der Stasi zu tun. Und es war sowas, für mich war das damals so normal irgendwie. Das war einfach so, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegte, dann war klar, da passieren Dinge und die passierten ja auch nicht nur, um tatsächlich zu überwachen, sondern auch um einzuschüchtern und den Leuten ihre Grenzen zu zeigen. Und man weiß halt nie, wie groß das ist. Das ist es halt auch, diese Ungewissheit. Ja. Und was passiert noch? Ja, werden noch Telefone abgehört und das ist alles im grauen Bereich, ja. Ja, also es verunsichert, klar. Es verunsichert und schafft Misstrauen. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich werde gefragt, ob ich eine Kamera aufhänge, dann werde ich natürlich misstrauisch. Warum? Wenn die Leute überwacht, was machen die? Ist das alles in Ordnung? So fängt es halt an, Vorbehalte. Ja.
ist vielleicht doch was dran und so.
Ne? Ja. Also das hat diese zwischenmenschliche Dimension, die ist für mich eigentlich das Spannende, wenn ich mir das anschaue. Was passiert da mit den Leuten? Und wie greift es ein in unseren Alltag, in unsere Beziehungen? Ne?
Was habt ihr an euch da schon gemerkt? Jetzt, ihr wisst, das ist noch kein Monat raus.
Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Überwachung und Datenschutz und bin da, glaube ich, auch ganz schön abgebrüht schon mittlerweile, weil ich war ja vor 2 Jahren auch schon mal hier wegen dem NSA-Skandal und so weiter und so fort. Aber es macht dann doch gefühlsmäßig nochmal einen großen Unterschied, wenn es auf einmal wirklich so direkt im wörtlichsten Sinne vor der eigenen Haustür passiert. Und klar, man hat das dann im Kopf. Also wenn man da rausläuft aus dem Haus, dann denkt man immer, ah ja, Kamera, könnte da ja sein. Und man hat es einfach im Kopf und denkt darüber nach. Und allein das ist eigentlich schon gruselig. Und das ist ja auch so eine Wirkung, auch wenn sie da vielleicht gar nicht intendiert war ursprünglich, dass, weil sie ja heimlich sein sollte, dass es niemand mitbekommt, ist halt, sobald die öffentlich ist, ist halt schon so, dass man dann die mit im Kopf hat und halt das anfängt im Kopf auch zu arbeiten und man dann halt so sich zumindest Gedanken darüber macht, was man wie macht und wie man sich jetzt verhält, ob man jetzt gerade Lust hat, draußen vorm Haus mit der Freundin rumzusitzen oder mit dem Freund rumzusitzen. So, man denkt das halt mit und das macht dann halt auch so eine Unentspanntheit und ja. Und je nachdem, wie krass es ist, macht es halt auch eine Schere und man macht dann Dinge anders, man ändert sein Verhalten und das sind eigentlich sehr Sachen, die man eben nicht haben will und die auch die Polizei eigentlich nicht zu entscheiden hat, wie man sich in seinem Privaten verhält, ob man sich jetzt wohin setzt oder nicht. Und ja, das sind schon gruselige Wirkungen, man hat es halt einfach im Kopf drin und
ja. Ja, es lebt mit weiter.
Ja. Und ja, du hast die Schere angesprochen, ja, Die ist real, fängt dann so eine an, wie wirkt sowas, dann ist das dann auch eine Art Selbstzensur, man hört Sachen, man macht Sachen nicht mehr.
Also bei mir war es jetzt erstmal so, dass ich ja sehr viel dazu gearbeitet habe und mich auch mit Namen in die Öffentlichkeit gestellt habe, dadurch ist es natürlich eigentlich das genaue Gegenteil bei mir gewesen. Es ist, glaube ich, eine subtilere Wirkung und die wirkt eher so bei den Massen oder bei vielen Menschen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, daraus zu konzentrieren, wie das jetzt genau das Verhalten von einzelnen Menschen ändert. Bei mir persönlich habe ich halt nur gemerkt, dass ich es halt mit im Kopf drin habe. Da ich ja aber mich öffentlich auch groß dagegen ausgesprochen habe, habe ich eher so das Gegenteil davon gemacht und beschäftige mich ja auch viel mit Überwachung und benutze viel auch Schutzsachen und weiß, wo ich wann wie überwacht werde. Deswegen bin ich da vielleicht auch einfach ein schlechtes Beispiel dafür.
Aber von dir kann man dann lernen, oder?
Auf jeden Fall.
Oder es kann eben auch diesen sensibilisieren, so ein Versuch kann sensibilisieren und auch zusammenschweißen dann wieder. Oder wie seht ihr das?
Ja, sensibilisieren in dem Sinne, dass ich habe mir jetzt überlegt, eigentlich fühle ich mich ja ganz wohl in meinem Wohnprojekt, in meinem Alltag und auch ganz sicher. Und jetzt diese Kamera, die lässt mich dann schon ein bisschen zweifeln. Bin ich zu naiv? Ist da vielleicht schon die ganze Zeit mehr im Gange? Nur weil es halt ein linkes Wohnprojekt ist. Eigentlich, uns wohnen ja sogar Beamte im Haus. Also ich weiß. Also ja, also ich glaube, bei uns ist es noch nicht so angekommen. Und bei mir selber braucht das jetzt auch noch ein Weilchen.
Ja. Das zu verarbeiten und auch sich
zu realisieren, was bedeutet das? Und bin ich vielleicht nicht nur allein betroffen und weil ich im Büro arbeite, dort in der Schellingstraße wird vielleicht mein Wohnprojekt auch überwacht und hat das Auswirkungen, ich habe 4 Kinder, ja, haben die vielleicht, ja, es geht dann immer weiter, ja, haben die vielleicht mal irgendwann Nachteile, weil da irgendwo ein Vermerk irgendwo in irgendeiner Akte ist und ja, also in die Richtung geht es gerade ein bisschen.
Also das dann auch, das gibt Nahrung für Verschwörungstheorien und für Paranoia und für mehr Misstrauen?
Ja, wenn man sich die NSU-Geschichte anguckt und die, braucht man mehr Raum für Verschwörungstheorien? Ich, das ist, ja, wenn Behörden nicht eine Kontrolle unterzogen sind, dann, ja, was machen die den ganzen Tag? Da gibt es schon viel, viel Raum, glaube ich.
Aber es ist definitiv eine kriminalpolizeiliche Ermittlung und man oder noch nichts ist bekannt von einem verfassungsschutzlichen, vom Eingreifen des Verfassungsschutzes, oder?
Also davon wissen wir nichts, dass irgendwie der Verfassungsschutz da seine Finger mit im Spiel hätte.
Aber das ist ja jetzt auch ein Gedanke, wie schwer wäre es, jemanden verdeckten Ermittler in ein Wohnprojekt einzuschleusen? Macht man sich darüber dann auch Gedanken, wie kann man, oder dass man dann Menschen quasi misstrauen oder überprüft auf eine Art, ob da nicht vielleicht doch ein falsches Ei, ein faules also Ei?
Der Gedanke ist, liegt sehr nah. Sind jetzt in Hamburg mehrere enttarnt worden und in Heidelberg wohl auch. Insofern ist das ja nicht unwahrscheinlich, dass das sowieso stattfindet. Also nicht erst jetzt nach dem Brennen der Autos. Also die Gedanken, die mache ich mir, seitdem ich davon gehört habe. Und guck mir die Leute tatsächlich ein bisschen anders an. Ja.
Es gab ja auch schon diverse Fälle in Tübingen, also wo es manchmal die Vermutung nur gab. Oder teilweise eben auch in den 90ern gab es zwei verdeckte Ermittler, die in der Szene eben auch agiert haben. Und der eine hat dann sogar eine Freundin gehabt und ein Kind gezeugt. Und dann kam das irgendwann raus. Und das war natürlich richtig, richtig krass und richtig schockierend. Ich war damals noch sehr, sehr klein. Aber es gibt auch einen Videofilm dazu und es gibt so Aufarbeitungspapiere dazu. Und es lohnt sich zu lesen, ist sehr, sehr spannend. Und man weiß natürlich nicht, was da aktuell, also ob es verdeckte Ermittler oder einfach V-Leute, die angeworben sind, so. Man muss eigentlich fast davon ausgehen, dass der Staat schon so Szenen im Blick hat. Also alternative Szene, linke Szene, sowas interessiert ihn irgendwie immer. Und er guckt da auch viel drauf, auch bei so den lapidarsten Sachen, wo man sich dann auch fragt, so welches Erkenntnisinteresse ist da überhaupt dahinter? Oder ja, auch auf wie tickt eigentlich der Staat bei seinen eigenen Regeln? Also wenn die Menschen nutzen oft einfach ihre Grundrechte und engagieren sich politisch, wollen was verändern, wollen mitreden, machen Politik und dann werden sie halt überwacht und kontrolliert und teilweise wird auch Einfluss genommen auf die Arbeit verdeckt, ohne dass man irgendwas weiß. Und das ist dann schon krass, also auch wenn man dann so sich so die demokratische Grundordnung und irgendwie den ganzen Staat anguckt, dann fragt man sich halt schon, wie ernst er eigentlich seine eigenen Regeln nimmt. So.
Wie kann man da als Wohnprojekt jetzt sich darauf reagieren, auch sich eben damit auseinandersetzen, ohne da jetzt Neueinzüge unter Generalverdacht auch zu stellen? Wie findet man einen Umgang damit zwischen Vorsicht und Paranoia?
Also ich finde, es darf nicht so viel Raum einnehmen, dass in seinem täglichen Agieren so beeinflusst, dass man nicht das macht, was man sowieso machen würde. Also ich finde, das ist so stark darf es nicht werden. So, das für mich persönlich wird das bei Neueinzügen, da habe ich bisher noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwie ein Faktor sein könnte, jemanden zu überprüfen.
Ja, man darf es da, glaube ich, auf keinen Fall von leben lassen irgendwie, sonst haben die ja irgendwie auch genau das erreicht, was sie erreichen wollen, dass man sich halt nicht mehr engagiert, dass man sich nicht mehr äußert und kriegen einen dann halt irgendwie mundtot. Aber klar, man muss da schon ein Auge drauf haben und muss schon auch gucken, wie man agiert und muss das schon auch im Hinterkopf haben, so traurig und gruselig das ist.
Wie kann man sich jetzt vielleicht vor einer Videoüberwachung, in dem auch der soziale Zusammenhalt stark ist, aber wie kann man sich auch sonst vielleicht schützen gegenüber heimliche Überwachung oder gegenüber solche Maßnahmen?
Das kommt natürlich immer drauf an. Also es gibt ja eine sehr weitreichende Palette an Überwachungsmaßnahmen, also von so heimlichen Kameras über Telefonüberwachung, Internetüberwachung, viel, was in letzter Zeit stattfindet, ist Telekommunikationsüberwachung, also wie wir eben digital kommunizieren, was eigentlich fast jeder Mensch mittlerweile mit seinem kompletten Freundeskreis macht. Gegen heimliche Videoüberwachung ist natürlich ein bisschen schwierig, sich zu schützen, weil man ja irgendwann aus dem Haus raus muss und so weiter und so fort. Also da hilft eigentlich gegen heimliche Videoüberwachung durch Nachbarinnen, hilft natürlich am allerbesten, wenn die Nachbarinnen cool sind und sagen so, nee, mach mal nicht. Genau, wo wir auch hoffen, dass wir eben nette und coole Nachbarn haben Wir können auch hier nur dazu aufrufen an alle anderen Nachbarn, die irgendwie sowas gefragt werden, auch von anderen Wohnprojekten, dass sie da eben auch Nein sagen und das dann öffentlich machen, sich an die Wohnprojekte wenden und da arbeiten wir dann auch gerne mit denen zusammen und unterstützen die dabei. Und bei Telekommunikationsüberwachung, das ist gerade so das Feld, mit dem ich mich auch viel beschäftige, kann man sich tatsächlich sehr, sehr gut in vielen Bereichen schützen. Speziell im Internet gibt es halt viele Tools, mit denen man Nachrichten oder auch Telefonate und so weiter, Daten allgemein verschlüsseln kann, sodass sie selbst eine NSA mit riesigen Superrechnern, Milliardenbudget und abertausenden Mitarbeitern nicht mehr wieder entschlüsseln kann. Und das ist, finde ich, ist schon so eine krasse Geschichte, dass ich mit meinem kleinen Laptop irgendwie Dinge so unlesbar machen kann, dass sie nur der Personenkreis, die das lesen können, sollen auch lesen können und der Rest eben nicht. Und da gibt es eben verschiedene Tools. Das Ärgerliche ist ein bisschen, dass mittlerweile viele Tools auch mit Verschlüsselung werben, aber die Verschlüsselung schlecht ist oder gar nicht standardmäßig aktiviert. Und deswegen macht es Sinn, sich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen oder halt auf Tipps von Leuten zu hören, die sich viel damit beschäftigt haben. Gibt es auch einige, ich zum Beispiel, aber auch diverse andere Leute. Und ja, ich kann noch ein paar Empfehlungen sagen. Also so im Internet anonym surfen, geht auch übers Handy, aber eben auch über den Computer kann man halt mit dem Tor-Netzwerk, kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass man dann anstatt direkt ins Internet zu gehen, sich nochmal mit so einem Serverpool verbindet und da durchgetunnelt wird und dann eine komplett andere IP-Adresse hat. Das ist so eine Art Telefonnummer im Internet, die eben auch mit dem man kommuniziert, sieht. Und dann weiß man eben gar nicht, wo man sitzt und weiß auch gar nicht, mit wem man kommuniziert. Und dann gibt es eben noch diverse Verschlüsselungsprogramme wie GnuPG oder PGP zum E-Mail-Verschlüsseln oder Signal ist so eine Texting-App fürs Handy, mit der man so ähnlich wie WhatsApp eben Nachrichten verschicken kann. Es gibt Silence, das ist eine SMS-App, mit der man verschlüsselte SMS schicken kann. Da gibt es ganz viel, also kann man auch mal so ein bisschen im Internet nachgucken. Ich glaube, die Zeit reicht nicht, um das jetzt alles aufzuzählen. Aber da gibt es jedenfalls viel, kann man viel machen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch. Vielleicht noch ein Satz dazu, also beim Handy, also weil ja jetzt auch im Raum steht, wenn die uns Video überwachen, warum sollten sie nicht auch Telefone überwachen? Handys allgemein, also ist egal ob Smartphone oder normales Telefon, kann man halt immer den Standort feststellen und man kann sie auch umfunktionieren zu einer Wanze, dass man eben das, was gesprochen wird, drumherum abhören kann. Oder bei Computern und Handys natürlich auch die Kameras aktivieren und gucken, was die gerade sehen.
Ohne dass man es merkt.
Und das ist natürlich super gruselig, deswegen ist die Empfehlung auch im Speziellen auch bei Laptops da immer ein Aufkleberchen über die Kamera zu machen, damit die eben nicht mehr jederzeit irgendwie so ungefähr das ganze Zimmer filmen kann.
Auch im ausgeschalteten Zustand beim Handy?
Man kann das Handy halt auch anmachen, ohne dass man es bemerkt von außen. Also wenn man das übernommen hat, was teilweise nicht so kompliziert ist, kann man das von außen auch wieder einschalten, ohne dass man das sieht, weil der Bildschirm dann schwarz bleibt.
Und du machst es auch bei jeder Art von Kommunikation? Oder tust du nur gewisse Personenkreise oder gewisse Nachrichten, die dir sensibler vorkommen, verschlüsseln?
Also man kann halt immer nur mit Menschen verschlüsseln, die das eben selber auch haben. Aber ich versuche schon so viel wie irgend möglich zu verschlüsseln und habe da, also die meisten Dinge, die ich schreibe, sind verschlüsselt.
Ich habe jetzt gehört, dass wenn man das Tor-Netzwerk benutzt, den Tor-Browser, wenn man sich da, dass man dann gerade erst recht ins Visier gerät, weil man ja dann, wenn man das heimlich macht, was zu verbergen hätte.
Die NSA speichert zum Beispiel Anschlüsse, also Internetanschlüsse, die sich mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Die NSA speichert aber sonst auch ungefähr alles und dann kann man sich ja überlegen, ist einem lieber, dass die NSA speichert, dass man das Tor-Netzwerk benutzt oder ob sie alles speichert, was man macht. Und da wäre mir persönlich lieber, wenn sie einfach nur weiß, er hat das Tor-Netzwerk benutzt, aber keine Ahnung, was die Person sonst gemacht hat. Oder da war sie erst auf der Webseite, dann hat sie die E-Mail geschrieben und dann hat sie das gemacht und so weiter und so fort. Genau, und auf der anderen Seite heißt es eigentlich auch genau, viel mehr Leute sollten das Tor-Netzwerk benutzen. Gar nicht nur wegen sich, sondern eben auch, dass die anderen, dann wird die Masse halt immer größer, bei denen man dann weiß, okay, hat Tor-Netzwerk benutzt, keine Ahnung, wer da jetzt wichtig ist und wer nicht. Und halt auch, um Menschen zu schützen, die das wirklich brauchen oder denen ihr Leben davon abhängt oder denen ihr Arbeit davon abhängt, wie Journalistinnen, Aktivistinnen aus anderen Regionen. Im Iran rettet das zum Beispiel jeden Tag Leben einfach, dieses Tornetzwerk, oder ermöglicht überhaupt Menschen, sich politisch zu engagieren. Das muss man halt auch sehen, und dass man halt dadurch, dass man da mitmacht, eben auch genau diese Menschen unterstützt.
Hier ist es jetzt ja in Verruf gekommen, und auch Politiker haben dann schnell wieder laut geschrien, weil sich einer der Attentäter die Waffe auch über das Tornetzwerk besorgt hatte. Was ist da zu erwarten jetzt an wieder auch Reaktionen, was, ne, erstmal auch Gesetzesinitiativen oder Vorschlägen? Wie bewertest du das?
Politisch kann ich das nicht so richtig einschätzen. Ich habe vom BKA ein paar Sachen gelesen und die haben sich erstaunlich entspannt gezeigt. Ich glaube auch, weil sie einen relativ realistischen Blick darauf haben und eben nicht den medial vermittelten Blick, den wir hier gerade mitbekommen. Die sagen auch selber, ja, das ist wichtig, ist in anderen Regionen eben auch wichtig. Und ich glaube, die sehen eben halt auch, oder die haben ja die Zahlen, die wissen das auch viel besser als ich jetzt. Oder veröffentlichen ja eben auch die Statistiken und wissen eben auch, dass in der realen Welt halt illegale Waffen verkauft werden und dass in der realen Welt diese ganzen Dinge passieren. Und zwar gesagt, sie wollen so ein bisschen mehr drauf gucken, auf diese ganzen Dark-Web-Geschichten, aber dann eher so auf ein bisschen mehr Post kontrollieren und so weiter und so fort. Kann man sich natürlich auch streiten, ob das sinnvoll ist und ob das gerechtfertigt ist. Aber im Großen und Ganzen wird halt hier dieses ganze Dark-Web halt gerne mit diesen illegalen Marktplätzen gleichgesetzt, was aber natürlich totaler Quatsch ist. Also da gibt es viel, viel mehr drin und das ist ein kleiner Teil, genauso wie es halt in dem realen Leben einfach auch einen Schwarzmarkt gibt, in dem du alles kaufen kannst und wo die meisten Waffen umgesetzt werden und wo auch die meisten Drogen umgesetzt werden und so weiter und so fort. Sprich, wenn man irgendwie keine illegalen Waffen oder keine illegalen Drogen haben will, dann sollte man sich da vielleicht gar nicht so aufs Internet konzentrieren. Auf der anderen Seite ist das Dark Web eben einfach die Zukunft, wenn es in repressiveren Staaten oder wenn es hier mal repressiver wird, hat man damit halt die Möglichkeit weiter zu kommunizieren und auch Zensur zu umgehen und so weiter und so fort. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ein mega, mega, mega wichtiges Tool einfach auch für die Zukunft, für uns und für viele Menschen eben gerade real. So, der Chaos Computer Club hat das auch neulich nochmal betont, gab es auch ein paar gute Presseartikel dazu, wobei natürlich viele sehr populistisch sind und sagen, Dark Web, schlimm, kann man illegale Sachen machen. Interessant ist auch, dass das dann meistens die Journalistinnen sind, die eben auch absolut gar keine Ahnung davon haben und das halt so ein bisschen aufbauschen und was vielleicht das auch noch nie gesehen haben oder irgendwie noch nie einen Tor-Browser benutzt haben.
Michael, wie machst du es in der digitalen Welt?
Ich bin da bisher sehr unbedarft, glaube ich. Also da absolut normal unterwegs. Ich habe noch keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weil ich bisher mir gar keinen Gedanken darüber gemacht habe, muss ich sagen. Ja.
Also ich glaube,
ganz einfach, ja.
Dass du in einem sensiblen Raum arbeitest.
Ja, ich bin, denke ich, politisch auch. Es ist. Ich habe Freunde, Bekannte und klar tauschen wir auch politische Meinungen aus, aber ich bin außer in meinem Hausprojekt jetzt für die Verwaltung eigentlich politisch nicht sehr aktiv. Also klar habe ich mein Weltbild, aber ja, bisher gibt es habe ich mir keine Einschränkungen gesetzt und oder mich mal darauf konzentriert, was muss ich eigentlich oder was sollte ich eigentlich tun. Das ändert sich gerade ein bisschen, ja.
Das ist ja das Argument von vielen Leuten, die sich auch gegen Verschlüsselung wehren oder dauernd bei Google sind. Ich mache doch nichts Verbotenes. Ich habe doch nichts zu verbergen. Was kann man denen entgegensetzen?
Jetzt muss ich gerade überlegen. Snowden hat da so ein sehr schönes Zitat dazu gehabt. Ich krieg's gerade leider nicht zusammen. So dieses Argument hört man dann immer wieder, wobei es mit dem NSA-Skandal auch erstaunlich viel weniger geworden ist, weil dann die Menschen langsam gemerkt haben, okay, es wird halt doch irgendwie alles überwacht. Oft ist es aber halt auch so ein bisschen schwer zu greifen. Jeder Mensch hat halt irgendwie was zu verbergen. Das ist so eigentlich das allererste, was man dem entgegnen kann. Und seien es nur so triviale Sachen irgendwie, also man unterhält sich mit Freunden, da will man auch nicht, dass das aufgenommen wird und irgendwie veröffentlicht wird oder ist manchmal auch Freunden böse, die dann irgendwelche Dinge weitererzählen, die man ihnen im Vertrauen erzählt hat. Wir haben auch sowas wie Klotüren, die abschließbar sind und so weiter und so fort. Es gibt halt einfach so eine Intim- und eine Intimsphäre und eine Privatsphäre und die soll auch geschützt werden und es gibt eben auch so ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, dass man selber entscheiden kann, wer was über einen weiß. Und Datenschutz heißt ja eben auch gar nicht, dass ich nicht irgendwie alles Mögliche über mich veröffentlichen darf, sondern Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung vor allem heißt eben auch, dass man das selber entscheiden kann. Und das halte ich halt für total wichtig. Und das ist eben bei diesen ganzen Überwachungssachen, denen man dann ausgeliefert ist und die man sich eben nicht selber ausgesucht hat oder die man selber entschieden hat, entgleitet das dann einem so. Und das verstehen eben viele Menschen auch nicht, dass sie, wenn sie zum Beispiel Facebook benutzen oder irgendwie so ein Tool wie Facebook, diverse Google-Dienste, dass es da gar nicht so darum geht, was sie da eigentlich eingeben, sondern es auch ganz viel darum geht, wie sie das benutzen. Wenn ich in Facebook überhaupt nichts eintippe in die ganzen Postings und mit keinen Leuten schreibe und so weiter und so fort, kriege ich trotzdem Einladungen, gucke ich mir trotzdem Seiten an, logge ich mich um bestimmte Uhrzeiten an und so weiter und so fort. Und allein das gibt schon so unglaublich viele Daten, die in Datenbanken verarbeitet werden können. Und dann können in den Datenbanken eben auch mit Mustern gearbeitet werden. Und die Datenbanken sind ja nicht nur von mir, sondern von aber Millionen, Milliarden Menschen sogar, die man dann in Kontext setzen kann. Und dann weiß man eben bestimmte Dinge. Keine Ahnung, man könnte so ein bisschen Menschen, die in Wohnprojekten wohnen, werden gerne überwacht und kaufen sich dann gerne Sonnenbrillen oder sowas. Also als plakatives, dummes Beispiel. Aber so kann man eben so verschiedene Sachen in Bezug setzen. Und wenn ich dann eben von diesen drei Sachen zwei Sachen über jemand weiß, kann ich halt das dritte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, obwohl der Mensch mir das nie erzählt hat, obwohl das nie irgendwie der Plattform als Information gegeben würde. Das funktioniert natürlich alles sehr viel komplexer, als ich das jetzt gerade beschrieben habe. Und dann können die eben auch einfach Dinge über Menschen rausfinden, die man denen nie gesagt hat. Und das sind teilweise intimste Dinge. Es gibt von einer Universität, die haben mal eine Studie gemacht, allein nur mit den Facebook-Likes von vielen tausend Menschen, die halt analysiert und wirklich nur mit den Like-Begriffen. Ne? Das sind diese paar Sachen, die man mal irgendwo angeklickt hat. Facebook hat ja unglaublich viel mehr Daten, das ist ja nur so ein ganz, ganz kleines Ding davon. Und da konnten die dann schon mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, die extrem hoch waren, teilweise über 90%, das Geschlecht feststellen, die sexuelle Orientierung feststellen, die Religion feststellen, ob die Menschen Drogen konsumieren oder nicht feststellen und so weiter und so fort, was die Menschen da auch nicht unbedingt reingeschrieben haben oder allermeistens eben nicht reingeschrieben haben. Aber man kann es eben daraus berechnen. Und halte ich schon mal allein für so einen gruseligen Fakt, den viele Menschen halt nicht verstehen, dass sie halt berechenbar werden, dass sie dadurch natürlich auch beeinflussbar werden. Wenn man viel Wissen über Menschen hat, kann man sie zu bestimmten Dingen bringen. Und als letzten Schritt muss man sich natürlich auch überlegen, was kann eigentlich alles mit den Daten passieren? Und das kann man halt nicht vorhersehen. Also die kann irgendjemand mal irgendwie anders nutzen. Mittlerweile werden sie auch schon in Wahlkämpfen und so weiter genutzt, aber das wird alles weitergehen. Irgendwann werden Algorithmen dann auch Entscheidungen treffen schon, das fängt gerade an. Und man kann sich natürlich auch so ein repressiv-diktatorisches System vorstellen, das dann eben auch die perfekte Datengrundlage irgendwie für Repression hat. Die Stasi hat sich gefreut über so einen Datenhaufen, den sie so analysieren kann halt. Und man darf halt auch nicht vergessen, also so bevor die Nazi-Zeit, also so vor 1933, hat man so diverse Daten halt auch gesammelt, hat auch so Volkszählungen teilweise gemacht, hat dann auch die Religionszugehörigkeit erfasst, weil man halt damals dachte, ja, kann man ja machen, schadet ja nichts, was soll man damit auch Schlimmes machen können, dann kann man so besser die Leute einteilen, hilft vielleicht irgendwann mal, dachte, das ist gut. Ja, und ein paar Jahre später sind halt Leute auf Basis dieser Daten, wo niemand sich irgendwas Schlimmes hätte ausgedacht, sind die halt auf Basis dieser Datenbanken, die man dann schon gesammelt hatte, halt umgebracht worden. Und man weiß eben nie, was aus solchen Datenhalden alles entstehen kann. Das kann man nicht vorhersehen, konnte damals auch niemand.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hast du angesprochen. Das wurde bei euch quasi versucht zu missbrauchen und wie reagiert ihr darauf? Welche Maßnahmen könnt ihr noch ergreifen, außer jetzt hier an die Presse zu gehen? Ist das schon ein Straftatbestand? Geht ihr zum Datenschutzbeauftragten, was jedes Bundesland hat?
Wir sind da halt gerade noch am Diskutieren, das ist ja jetzt alles schon noch recht frisch. Also wir sind letzte Woche an die Öffentlichkeit damit gegangen und diskutieren jetzt halt noch, wie es weitergeht, werden uns auf jeden Fall mal mit dem Datenschutzbeauftragten auseinandersetzen und gucken halt gerade, was man jetzt noch machen kann.
Theoretisch ist da auch eine Anzeige denkbar, auch gerichtlich. Auch.
Ist auf jeden Fall auch denkbar. Wir müssen das halt erstmal prüfen, uns auch noch mit Datenschutzbeauftragten, Anwälten treffen und so weiter und so fort. Das erste Wichtige war jetzt halt erstmal, das an die Öffentlichkeit zu bringen, dass das bekannt ist. Und jetzt macht man sich natürlich auch Gedanken, was jetzt als nächstes kommt, aber so first things first natürlich.
So ein bisschen kann man ja trotzdem auch im Bereich der Spekulation nochmal, was wäre euch da so, auch wenn man so ein bisschen vielleicht weiterdenkt und utopisch auch, dass man sowas quasi ganz verhindern könnte, dass man eben nicht nur an den konkreten Fall denkt, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter, den Rahmen enger für Genehmigungen oder überhaupt ein anderes Bewusstsein bei den ermittelnden Behörden.
Also ich meine, so eine heimliche Videoüberwachung ist auf jeden Fall ja erstmal ein sehr krasses Mittel. Ich finde, dass wenn man das überhaupt anwenden will und das überhaupt legal sein sollte, sowas, dann sollte man das halt wirklich in extremen Situationen nur einsetzen, wo es irgendwie um Gefahr für irgendwelche Leben oder sowas geht. Die Frage ist aber auch, ob man das da braucht und ob das auch so viel hilft. Also so bei der Schellingstraße, wenn jetzt wirklich der alleinige Grund, diese oder so, oder wenn der Grund halt das ist, was sie gesagt haben, dass es diese brennenden Autos, ich meine, was hat man da für ein Erkenntnisinteresse irgendwie so? Die Autos sind nicht mehr da, werden wahrscheinlich jetzt von den Versicherungen wieder ersetzt. So, wenn ich jetzt irgendwo eine Kamera aufstelle, was will ich denn dann da damit bewirken? Also ich überwache natürlich alle Menschen und kriege alle möglichen Sachen mit und weiß, wer da ein- und ausgeht und wann und kriege so das Leben von den Menschen mit. Aber ich kriege ja dann keine weiteren Infos zu diesen brennenden Autos. Also so für mich wirkt es auch einfach sehr, sehr vorgeschoben. Einfach, dass sie so halt sich die üblichen Verdächtigen rausgepickt haben und so gedacht haben, so, ah ja, da hatten wir doch eh noch in der Schublade, dass wir die mal uns genauer anschauen wollten. Und jetzt gibt es ja da einen geschickten Grund, den wir verwenden können. Was ja tatsächlich leider oft in so Überwachungsbereichen so ist. Das ist natürlich jetzt eine Spekulation, ich weiß es nicht. Sie äußern sich nicht dazu.
Aber ich find schon auch gut, das auszusprechen, auch was wenn man immer dazu sagt, es könnte so sein, kann natürlich auch anders sein, aber diese verschiedenen Szenarien auch durchzuspielen oder so, auch um die Sache bewusst zu machen. Was würdest du dir vielleicht auch wünschen, was dann
für ja, um vielleicht auch Vertrauen in die Behörden zurückzugewinnen? Also die Informationspolitik, die könnte schon ein bisschen anders sein. Die könnten schon einfach auch, wenn sie schon erkannt wurden und dabei ertappt wurden, dass sie diese Schritte gehen, dann dürften sie da auch Stellung zu nehmen, finde ich, und nicht laufende Ermittlungen und wir halten uns bedeckt. Das ist unschön.
Ja, auch die Polizei schmückt sich ja an manchen Orten mit Transparenz und ne, da in München haben sie getwittert ohne Ende und so weiter. Ne? Aber in so einem Fall mauern sie dann. Gibt es einen Fall, dass da jemand auch konkret bei euch da gewesen wäre? So ein Beamter schon, wisst ihr von einem da?
Jetzt im Projekt, meinst du? Oder? Also nein, bei uns bisher, wir schlafen da alle noch und es ist nichts passiert. Ja. Also im Vierhäuser-Projekt gab es bisher meines Wissens nach, ist niemand aufgetaucht
von
polizeilicher Seite.
In Bezug, meinst du, welche Folgen könnte das haben, auch eben fürs Mietshäuser-Syndikat, für zukünftige Wohnprojekte? Wirft es auch einen schlechten Schatten vielleicht auf die Art des Zusammenlebens, wenn man dann quasi pauschal als verdächtigt wird, wenn man in solchen Zusammenhängen wohnt?
Also in erster Linie, finde ich, wirft es eigentlich ein schlechtes Licht auf die Polizei, dass sie sowas überhaupt macht und dass sie da irgendwie meint, hier so ein bisschen Geheimdienst oder Stasi oder kann man nennen, wie man will, spielen zu wollen und irgendwie da linke Wohnprojekte auszuspähen. Bisher hatte ich den Eindruck, dass die Leute halt vor allem irgendwie so irgendwas zwischen schockiert und auch wütend waren, dass sowas passiert. Wie sich das auswirkt auf Menschen, die da einziehen oder nicht, ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ist ja auch sehr individuell, ob man sowas wirken lässt oder nicht. Oder ob einem sowas auch was macht oder nicht. Vielleicht denkt man, wenn man bestimmte Berufe später haben will, dass man es dann vielleicht besser nicht macht oder vielleicht auch gerade deshalb, weil man sich auch nicht einschüchtern lassen will von irgendwie verrückt gewordenen Polizeiinstitutionen.
Oder auch in Bezug auf Direktkredite, die man dann nochmal einwerben muss, dass wenn dieser Keim, dieser Verdacht einmal im Raum ist, dass der halt doch bei Außenstehenden negativ fortwirkt.
Also ich würde sagen, wir haben insgesamt in Tübingen und auch das Mietshäuser-Syndikat überhaupt halt ein sehr gutes Standing. Das sind auch alles richtig gute Leute, die tolle Sachen machen, gerade auch auf diesem verkorksten Wohnungsmarkt in Tübingen und in diversen anderen Städten. Und ich glaube, die meisten Menschen haben jetzt auch, und so war ja auch die Berichterstattung und so wurde es, glaube ich, auch wahrgenommen, dass die Polizei da eigentlich einen Skandal produziert hat und nicht, dass wir irgendwas Schlimmes gemacht hätten. So rum ist es ja auch richtig, weil eben die Polizei ja eigentlich das Schlimme gemacht hat, wir nicht. Ich hätte da jetzt nicht die Riesensorgen, dass es kleben bleibt, sondern dass dass eben an der Polizei kleben bleibt und halt die Polizei mal wieder Dinge gemacht hat, wo man sich fragt, ob das überhaupt mit rechten Dingen zugegangen ist.
Ja, es ist auch einfach zu absurd, wenn man sich die Wohnprojekte in Tübingen mal anschaut, dass die Huberstraße, das Projekt, was da entsteht, da ist die AIDS-Hilfe mit drin, da ist ein Waldorf-Kindergarten mit drin und der VSP hier, der Verein für Soziale Psychiatrie, die haben ihre Wohngruppen dort. Das ist, was will man da ausspähen? Also und bei uns im Haus gibt es den NABU im Keller, also das ist alles so. Das sind alles Organisationen, die auch mitten in der Gesellschaft stehen. Also da ist, es ist einfach kein linksextremes irgendwas. Ja, das ist... Wie ich schon sagte, absurd einfach. So wird es, glaube ich, auch wahrgenommen.
Hätte eigentlich auch schon bei den Beamten angekommen sein können. Und was würdet ihr euch vielleicht da auch nochmal wünschen, was sich da nochmal ändert? Vielleicht auch, sollen da Köpfe rollen oder was kann da passieren? Wollt ihr eine Entschuldigung?
Also das allererste, was ich mir jetzt auch so von dem, was von unserer Arbeit und auch, dass wir in die Öffentlichkeit gegangen sind, erhoffe, ist eben, dass auch Nachbarinnen sensibilisiert sind, dass sie sowas eben auch öffentlich machen, dass die mit den Wohnprojekten eben auch reden. Und man muss natürlich dabei auch so ein bisschen an die Nachbarinnen, für die ist es natürlich auch gruselig, die werden ja auch kontrolliert und überwacht in dem Sinn, dass halt, also der Nachbar wurde sich schon vorher angeguckt, auch von der Polizei, was ja auch krass ist, also was ich finde, auch für sich schon auch ein Skandal ist und was man vielleicht auch nochmal so sagen muss. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass da in der Polizei und auch bei den Menschen, die das genehmigt haben, irgendwie noch was passiert, dass eben sowas in Zukunft nicht mehr passiert, dass da irgendwelche Räumlichkeiten, Häuser, was auch immer, heimlich videoüberwacht werden, weil das eben schon ein ganz krasser Eingriff in so eine Freiheit ist, auch in so ein freies Bewegen und sowas geht halt einfach gar nicht. Und da wünsche ich mir halt schon, dass da in den Behörden sich auch was verändert oder im besten Fall sich auch rechtlich was verändert, dass sowas einfach nicht mehr stattfinden kann.
Ja, eigentlich hat das gesagt. Ein Umdenken wäre schön. Mhm.
Die eure nächsten Schritte, wie oft trefft ihr euch da jetzt, bis ihr quasi euren Fahrplan, euren Maßnahmenkatalog verabschiedet habt? Beschäftigt euch das gerade stark oder sind da jeden Abend dann Sitzungen oder wie läuft das jetzt so ab?
Also mich beschäftigt es gerade schon sehr stark, ein paar andere Menschen eben auch und wir treffen uns auch immer wieder. Das ist jetzt aber nicht so, dass es da irgendwie einen konkreten, wir treffen uns noch 5-mal und dann kommt das und das, sondern es ist halt so, ja, bedarfsorientiert und wir sind jetzt, also müssen eben auch noch ein paar Informationen sammeln und halt gucken, wie es weitergeht und dann schauen, was man noch machen kann. Aber ich kann dir jetzt die Frage nicht so richtig beantworten.
Wir werden es weiter im Auge behalten und dann gegebenenfalls zu gegebener Zeit von euch wieder hören und es auch hier im Radio weiter kundtun. Vielen Dank, dass ihr da wart, Moritz Dremmel und Michael Knödel.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne.
Toi, toi, toi.